Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 19. Bei uns zu Gast Professor Dr. Michael Schurawiski, Professor am Beijing Institute of Technology. Michael kommt aus Ruhrgebiet und ist ein ehrgeiziger Tennisspieler. Als Professor für Germanistik hatte er USA, Finnland und China bereist. Er hatte Professorstellen an den Universitäten wie LMU München, Tongji-Universität, Universität Hamburg und Universität Duisburg-Essen. In 2020 er ist nach China zurückgekehrt und ist jetzt Professor am BIT in Beijing. Er gibt uns Einblick in die Forschung an den chinesischen Universitäten und erklärt uns, warum die chinesische Messaging-App WeChat, eine virtuelle Sprachinsel für die deutschen Expats und die deutschen KMUs ist. Ja, hallo Michael, guten Morgen, schön, dass du bei uns bist.
Ja, Xiaolong, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Michael, erklär mal, ich bin jetzt seit einer Woche in Deutschland wieder. Wie ist aktuell die Corona-Situation in Beijing?
Na, wir merken nicht so furchtbar viel davon. Also wenn ich nicht hier englischsprachige Medien aufschlage, dann kriege ich von Corona kaum etwas mit, außer ich fahre mit der U-Bahn, da muss ich eine Maske aufsetzen, oder ich gehe in gewisse Gebäude hinein, dann muss ich eine App abscannen, um mich zu registrieren, damit ich später nachverfolgt werden kann. Aber sonst merke ich eigentlich nicht furchtbar viel, außer dass auf dem Campus, wo ich hier lebe, Außenstehende nicht rein dürfen. Ansonsten ist das Leben ziemlich normal.
Ja, ihr habt's gut. Und ich denke, du bist auch mit deiner Familie ständig im Austausch und weißt, dass wir in Deutschland gerade in 2 Tagen ein größeres Lockdown bekommen. Und ja, insofern gut, dass du in China bist und die quasi Ausgehfreiheit hast. Heute wollen wir eigentlich über deine China-Erfahrung sprechen. Und die erste Frage meinerseits ist, wie kommst du damals als Germanistik-Professor in China zu arbeiten? Wie kommt die Chance eigentlich?
Die Chance kam kurioserweise per E-Mail eines Morgens. Ich fand eine E-Mail der Tongji-Universität vor, ob ich nicht für einige Jahre als Professor nach China kommen möchte. Dazu muss man sagen, das war nicht der erste Kontakt mit der Tongji-Universität. Einige Jahre vorher hatte ich Kollegen von dort auf einem großen Kongress in Warschau getroffen. Das war der Weltkongress Germanistik, und auf dem wurde ein Kollege von der Tongji-Universität zum Präsidenten des Weltverbandes gewählt. Und es sollte sich herausstellen, dass ich später dann diese Konferenz, die der Weltverbandspräsident am Ende seiner Amtszeit auszurichten hat, damals dann 2015 in Shanghai federführend mitgestalten durfte. Also das war eine interessante Verbindung.
Das heißt, ihr habt da zusammengearbeitet und hat gut geklappt. Und so kam die Einladung. Und wie hast du damals diese Überraschung oder diese Einladung deiner Frau erzählt? Ihr seid ja als Familie nach Shanghai gereist, oder?
Richtig. Ja, meine Frau hatte, wenn ich mich recht erinnere, gerade die Kinder in den Kindergarten bzw. zur Schule gebracht. Oder war das vielleicht ein Kind Kindergarten und ein Kind Schule? Die waren noch sehr klein damals. Und ich hab das zum Frühstück gelesen und ihr dann Bescheid gesagt, als sie nach Hause kamen. Sie konnte also das nicht so ganz fassen, war sehr überrascht und sie war auch erstmal ziemlich skeptisch am Anfang.
Ja, das kann ich mich vorstellen. Und am Ende hast du ja sie erfolgreich überzeugt und ihr seid nach Shanghai gegangen. Was für Erwartungen habt ihr damals als Familie?
Ja, wir hatten die Erwartung eigentlich, dass es so eine Art, wie könnte man sagen, ein bisschen ein Abenteuer für alle wird im positiven Sinne. Wir wussten, die Kinder gehen auf die deutsche Schule. Wir wussten, meine Frau hat parallel einen Job am Institut für Germanistik der Technische-Universität, wie ich auch. Und die Prämisse war, dass wir alle eigentlich privilegiert sind, ganz neue Erfahrungen machen zu dürfen, die so nicht viele Leute machen können. Und wir haben das als Chance begriffen, eigentlich wie ein Schwamm praktisch jeder oder jede alle neuen Erfahrungen aufzusaugen und mitzunehmen.
Ja, also wie ein Schwamm, das hast du gut beschrieben. Natürlich saugt ihr viele Erfahrungen ein. Interessiere mich, was ist sozusagen der krasseste Erlebnis, der kulturelle Unterschied, als ihr in China ankamt? Weil dazu muss ich sagen, du bist ja zwar in China gewesen, aber bist keine Sinologie-Forscher und hast du nicht jahrzehntelang über China schon informiert. Deswegen frage ich einfach mal so, habt ihr da eine sehr krasse Erlebnis gehabt als Familie?
Naja, als Familie in dem Sinne zusammen gibt es da kein einzelnes Schlüsselerlebnis. Ich würde aber sagen, prinzipiell mit Ankunft war alles anders. Und ich meine wirklich alles. Selbst das über die Straße gehen, die Distanz zu den Leuten ist eine andere, viel niedrigere als in Europa. Dann fahren sehr viele Elektrofahrzeuge, also so kleine Motorroller herum. Man muss ständig im Prinzip 360 Grad um sich schauen, damit man nicht überfahren wird. Und man musste irgendwie ja von Anfang an neu laufen lernen. So könnte man das irgendwie auf den Punkt bringen. Also im Prinzip war alles neu.
Sehr schön. Und du bist ja, jetzt habe ich bei der Anmoderation schon gesagt, du bist nach China jetzt zurückgekehrt, nach Beijing. Das heißt, insgesamt, deine China-Zeit war für dich positiv, aber was hat dich wirklich positiv beeindruckt und was gefällt dir in China, sodass du jetzt wieder nach China gekommen bist?
Also das ist eine Kombination aus mehreren Dingen. Insgesamt hatten wir alle vier eine erfolgreiche Zeit in China. Den Kindern ist es auf der deutschen Schule in Shanghai gut ergangen. Meine Frau hat sehr viel Lehrerfahrung sammeln können am Institut und ich durfte eben den schon angesprochenen großen Kongress 2015 federführend ausrichten und konnte mich selbst in unserem Fach dann sehr viel bekannter machen und Sichtbarkeit gewinnen und gleichzeitig, abgesehen von dem Kongress, der dann insgesamt dann eine ganze Woche gedauert hat, 2015, aber eben ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Vorbereitung und viel Nachbereitung hatte ich auch viel Freiheit zu forschen zu Themen, die mich interessieren. Ja, ein Thema ist dann später WeChat geworden, das du ja schon angesprochen hast. Und wir sind als Familie in China viel, viel gereist. Also es war ein gelungenes Gesamtpaket. Und diese Erwägungen, die sind natürlich im Hintergrund gewesen, als das Angebot kam, nach Beijing zu kommen. Jetzt ist das Ganze natürlich von der Pandemie überschattet. Aber wenn man das mal ausblendet, dann könnte man sagen, ich knüpfe an gut gemachte Erfahrungen an und bringe jetzt eben schon Erfahrungen mit nach Peking, die mir auch beim Ankommen geholfen haben und jeden Tag helfen.
Was ist aktuell deine Aufgabe als Professor an der BIT? Ich frage deswegen, weil es gibt natürlich auch chinesische Professoren. Vielleicht kannst du da ein bisschen erläutern, was ist deine Aufgabe, was gegebenenfalls Unterschied zu chinesischen Professoren ist.
Ja, der Unterschied zwischen den chinesischen Professoren und mir, der liegt in einem Punkt, auf den ich gleich komme, aber ganz viele Parallelen gibt es natürlich. Lehrveranstaltungen zu geben, Studierende zu betreuen, BA und MA, Doktoranden hier nicht, weil das Institut kein Promotionsrecht hat. hat. Doktoranden habe ich ein paar Auswärtige in Zürich und in Berlin. Und der große Unterschied, weswegen ich sozusagen auch nach Peking geholt wurde, ist, und das wird für uns ja heute auch noch ein Thema sein, ganz explizit zu stärken, den Rang des Instituts, was die Publikationen, also die international sichtbaren, referierten Zeitschriftenpublikationen angeht. Ja, da habe ich so einiges vorzuweisen aus den vergangenen Jahren und das soll ich hier erfolgreich weiterführen. Das gibt Punkte im Ranking für das Institut und für die Uni und so haben wir dann eine Win-Win-Situation, wenn man so will.
Das heißt, die Universität zielt darauf, dass man mehr Publikationen hat weltweit und holt dann von externen Experten, die ihre eigene Leute in dem Bereich ausbilden oder auch helfen kann. Ne? Das ist so richtig.
Ja, genau. Also wir machen im Prinzip, wenn ich wir sage, meine ich damit ausländische Kolleginnen und Kollegen, die nach China kommen. Wir machen im Prinzip weiter das, was wir vorher schon erfolgreich gemacht haben. Nur publizieren wir im Namen der jeweiligen Universität, die uns dann anstellt oder angestellt hat. Und das ist das Kriterium dafür, dass dann diese Publikationen praktisch auf das Konto der chinesischen Universität gehen und dann okay. In den einschlägigen Rankings Punkte erbringen.
Verstehe. Also seit Jahren ist China oder die chinesische Regierung sowie die Universitäten sehr interessiert, das Innovationsmanagement im Lande zu stärken. Und dazu gehört natürlich auch die Publikation oder Anzahl der Publikationen. Und wahrscheinlich das, was du erzählt hast, ist eine Facette von der ganzen Strategie wahrscheinlich, ne?
Genau, das ist im Prinzip ein kleines Stück vom Kuchen, wenn man das jetzt mit so einer Kuchenmetapher vielleicht sagen kann. Ein besonders kleines Stück vom Gesamtbild an den Unis ist eben die Germanistik. Aber das gilt, das, was ich gesagt habe, eben auch für alle anderen Fachbereiche, in die man sich gerne als chinesische Universität dann auch Expertise von außen hineinholt. Und tatsächlich ist dieser quantitative Faktor von Publikationen ganz wichtig den Chinesen, weil darauf viele Rankings beruhen, eben auf einer quantitativen Auswertung und auf Listen von Zeitschriften, Journalen, die als besonders prestigereich eingestuft werden und dann entsprechend mehr Punkte geben. Also das heißt, man soll nicht ganz irgendwo publizieren, sondern in entsprechend prestigereichen Zeitschriften.
Was sind da eigentlich deine Forschungsthemen?
Ja, meine Forschungsthemen sind im Prinzip zwei große Säulen. Die eine, worüber ich auch dann den Kontakt zur Tongji bekommen habe, das ja auch eine technische Universität oder die ja auch eine technische Universität ist, wie das BIT auch, ist über Fach- und Wissenschaftssprachen. Ja, das ist mein erster Schwerpunkt, wo ich vor knapp 15 Jahren angefangen habe, mich tiefer einzuarbeiten. Da geht es mir vor allem um die Sprache in den Geisteswissenschaften und da habe ich verschiedene strukturelle Beobachtungen gemacht zum Aufbau und Struktur von wissenschaftlichen Texten. Und der zweite Strang ist im Prinzip Medienlinguistik, angefangen mit Analysen von ganz klassischen Medien, Printmedien, aber dann immer mehr hin zum Online-Bereich. Und ganz oft ist in beiden, was also beide Bereiche vereint, so eine vergleichende, kontrastive Dimension auch mit drin. Das heißt, ich vergleiche da verschiedene Sprachen und verschiedene Kulturen auch.
Das Budget, was du da bei der Universität bekommst für die Forschung, hast du natürlich auch in einer Art Bewerbungsprozess oder Akquisitionsprozess mit Unternehmen, mit der Universität, ich sage schon Unternehmen, mit der Universität eigentlich diskutiert. Ist das auch so eine Art, sag mal, für dich wie ein kleines Unternehmen oder als Unternehmer, der versucht, sein Produkt oder sein Wissen irgendwo zu positionieren, sodass eine Universität dafür interessiert ist und dafür dir die Rahmenbedingungen stellt. Und wie ist die Zusammenarbeit zwischen dir und der Universität in der Hinsicht, geschäftlich im Anführungsstrich?
Ja, also in diesem Vergleich kann man schon ziehen, dass man als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler eigentlich so ein bisschen so wie ein Ein-Mann-Unternehmen funktioniert. Dass man immer schauen muss, in dem umkämpften Bereich Wissenschaft, an welcher Uni ist man angestellt. Oft gibt es ja nur sehr kurze Verträge, da gibt es auch in Deutschland das sehr problematische Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dass man eigentlich nach der oder inklusive Promotion und Postdoc nur 12 Jahre auf befristeten Verträgen angestellt sein darf, bevor man dann entweder hat man eine feste Stelle oder muss raus aus dem System. Also man muss immer sehen, wo man bleibt. Dann muss man, und das ist sehr gern gesehen, bei allen Unis Drittmittel einwerben von externen Finanziers für seine Projekte, wo nötig. Manchmal braucht man Laborbedingungen, manchmal muss man alles Mögliche kaufen, Daten erheben, kostet auch Geld und so weiter. Und wenn man das erfolgreich macht, dann werden Unis auf einen aufmerksam und schaffen einem auch die Rahmenbedingungen, wie jetzt zuletzt hier das BIT darin, dass für mich aufgrund meiner Qualifikation so eine Professorenstelle praktisch geschaffen wurde.
Ja, du hast ja sehr erfolgreich gemacht, und falls unter den Zuhörern auch andere deutsche Professoren sich interessieren oder Wissenschaftler interessieren sollte, an chinesischer Universität zu arbeiten, beziehungsweise die, wie du beschreibst, als Unternehmer bei chinesischer Universität zu positionieren. Beim Thema Auswahl oder Themenauswahl, worauf muss man sich aufpassen?
Ja, also aufgepasst in dem Sinne habe ich da eigentlich nicht, sondern bin frei in meiner Themenauswahl. Es gilt natürlich zu schauen, wer China auch nur ein bisschen kennt, weiß, dass natürlich politische Stellungnahmen nicht funktionieren. Das heißt nicht, dass man nicht über Politik forschen kann. Also natürlich wird auch über Politik geforscht, innere und äußere Politik und politische Beziehungen. Das geht natürlich. Aber das Einzige, wo man sicherlich im Land aufpassen muss, und da halte ich mich auch sehr, sehr zurück natürlich, man kann keine politischen Stellungnahmen zur Lage in China geben. Das möchte ich als Ausländer sowieso auch nicht. Was ich aber mache, ist natürlich mit meinen Studierenden über die politische und gesellschaftliche Situation in Deutschland zu sprechen, weil ich auch wichtig finde, dass die Studierenden, die ja dann oft später Lehrkräfte werden, aber die ich dann auch teilweise auf ihre Zeit in Deutschland im Austauschstudium vorbereite, dass die schon wissen, was da passiert. Aber ich mache keine Vergleiche an der Stelle zu China. In der Forschung mache ich sehr wohl Vergleiche zwischen den verschiedenen Sprachen und Kulturen, aber an der Stelle fokussiere ich mich dann auf Deutschland.
Okay, also du hast gesagt, welche Themen man nicht ansprechen soll oder besser nicht ansprechen soll. Welche Themen sind sehr gerne gesehen?
Na, also da gibt es natürlich Studierende, die mit der Erwartung kommen, dass so ein bisschen die Klischees bedient werden, was man von Deutschland wissen will, so ein bisschen wie ein Reiseführer über die größeren Städte, Berlin, München, Hamburg, so ein bisschen landeskundlich, dann auch ein bisschen über das Essen. Was die Studierenden, glaube ich, aber auch wissen, die sind auch sehr aktive Online-Konsumenten und Einkäufer. Da wird sehr natürlich werden die Produkte von deutschen Firmen sehr geschätzt, ob das jetzt verschiedene Koffer sind oder Messer oder Elektrorasierer oder was auch immer. Man schätzt Qualität made in Germany, das ist sehr bekannt. Und wenn man darüber sich so ein bisschen näher informieren kann, wenn man jetzt in die deutsche Sprache mehr einsteigt, dann ist das sicherlich auch eine Sache. Aber sozusagen Deutschland als Reiseziel einerseits, aber auch vielleicht Reiseziel im übertragenen Sinne, dass man schaut, wie kann ich als Studierender mir womöglich eine Zukunft mit der deutschen Sprache und mit deutschen Firmen, die in China agieren oder dann Leute nach Deutschland entsenden, vorstellen. Also da sind auch ganz konkrete existenzielle und berufliche Planungen, die dann sich allmählich herausbilden.
Ja, also deswegen denke ich, dass deine ausgewählte Themen, Medienlinguistik, das ist gefällt nicht nur den Studenten, gefällt auch der Universität. Und auch das zweite Thema, was du ausgewählt hast, technische Germanistik oder die technische Sprache. Und das ist natürlich auch sehr interessant für China insgesamt, weil das Thema Technologie tangiert wird. Und Deutschland ist nun mal ein Technologieland. Und also von meiner Seite aus Respekt, ich denke, das als Kombination, denke, das hilft dir auch, deine Positionierung bei BIT zu bekommen. Das finde ich sehr erfolgreich gewählte Strategie.
Ja, danke sehr. Also da lässt sich jetzt wenig hinzufügen. Ich glaube, ich bin tatsächlich für eine technische Uni gerade mit diesem Zugriff kontrastiv deutsch-chinesisch da auch relativ einschlägig.
Ja, und bei der Medienlinguistik möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Du hast ja auch ein Buch veröffentlicht. Darf ich mal fragen, wie du damals zu diesem Projekt gekommen bist?
Genau, also es geht um die Messaging-App WeChat, die in China allgegenwärtig ist, die in Deutschland zuletzt in den Medien war, in einem anderen Kontext als US-Präsident Trump die Apps TikTok und WeChat in den USA verbieten wollte. Wir haben sehr schnell in China gemerkt, als wir 2014 ankommen, hier geht nichts ohne WeChat und das ist noch akzentuierter jetzt in 2020, nachdem ich hier zurückgekehrt bin. Und das ist aber etwas, was so in dem germanistischen Milieu eigentlich bisher kaum wahrgenommen worden ist. Aber es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zu WhatsApp, über das sehr viel geschrieben wird. Und da habe ich mir dann gedacht, da müsste ich natürlich meinen Teil dazu beitragen, weil ich eben nah genug dran bin, WeChat auch der linguistischen Community mit seinen Besonderheiten ein bisschen näher zu bringen. Und da habe ich eine erste kleine Publikation geschrieben, 2017, 18, die ist dann 2019 erst erschienen, hat ein bisschen gedauert. Und da habe ich aber ein größeres Projekt daraus entwickelt, um zu ergründen, wie benutzen die Deutschsprachigen, die in China leben oder gelebt haben, also entweder aktive Expats oder China-Alumni, wie benutzen die eigentlich WeChat?
Ja, und wie viele haben daran teilgenommen?
Ja, ich habe eine Online-Erhebung damals von Essen aus gemacht, zwischen November 2018 und April 2019, und da haben sich erfreulich viele Menschen aus meiner Sicht beteiligt, über 200, genau 208 haben den Fragebogen, den ich relativ umfänglich gestaltet habe, komplett beantwortet und sind damit in die Auswertung eingeflossen. Also auch danke auf diesem Weg noch einmal an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wenn man davon ausgeht, dass Pi mal Daumen so immer um etwa 20.000 Deutschsprachige sich in China mehr oder minder permanent aufhalten, dann sind über 200 schon eine recht gute Datengrundlage.
Das stimmt. Genau. Was sind dann die Findings aus dem Buch, aus deinem Forschungsprojekt?
Ja, also man muss erstmal dazu sagen, dass WeChat sozusagen mehr Funktionen aufweist als WhatsApp. Ja, also es ist kein reines Chatprogramm. Natürlich wird gechattet, es werden Sprachnachrichten verschickt, Gruppenchats werden häufig benutzt. Das ist so das, was man eigentlich von vornherein auch erwarten kann. Dann ist aber WeChat auch so eine Kombination eigentlich, so ähnlich wie Facebook und Instagram noch bei also was im Westen ja alles getrennt ist, diese Dimension des sozusagen sich selber Präsentierens und Postens, das heißt auf WeChat auf Deutsch Momente, das wird eher weniger benutzt, eher wird das so ein bisschen rezeptiv benutzt, also das heißt, da wird was gelesen oder geliked, Fotos und Selfies versenden, das haben wir eigentlich eher selten. Viel wird natürlich damit telefoniert, weil man damit auch so eine Voice-Telefonie-Funktion hat. Oft wird der Standort bestimmt, also das ist dann auch etwas, was dann bei WhatsApp später gekommen ist, vielleicht auch ein bisschen an WeChat modelliert, Echtzeitstandort. Die Bezahlfunktion ist sehr relevant, weil man damit das Schlangenstehen in chinesischen Banken umgehen kann, Überweisungen senden, empfangen und natürlich das mobile Bezahlen, was sehr angenommen wird. Und das ist deswegen interessant, weil das natürlich einen Unterschied markiert zu den Gewohnheiten in Deutschland, wo das alles noch nicht so durchdigitalisiert ist und wo Datenschutzfragen eigentlich vieles verhindern und blockieren, was technisch schon lange möglich wäre. Also da ist China mit WeChat eindeutig weiter und die befragten deutschsprachigen stehen dem durch ihre aktive Verwendung dieser Dienste natürlich auch tolerant gegenüber.
Wie kommt es eigentlich, diese Metapher als Sprachinsel WeChat zu beschreiben? Kannst du das mal erklären?
Ja, also eine Sprachinsel, darunter versteht man ja eigentlich eine Zone oder einen Ort weg vom eigentlichen Sprachgebiet, ja, in Kolonien etwa. Mhm. Ja, es gibt in Übersee solche Kolonien, wo dann Deutsch gesprochen wurde oder dann auch in den heutigen USA, in Texas auch noch. Und ich habe diese Metapher gewählt, weil eine Insel eigentlich zwei Dimensionen hat. Eine ist, man ist im gewissen Sinne unter sich, ja, und kommuniziert nur in einer Gruppe, aber gleichzeitig muss eine Insel auch irgendwie versorgt werden. Die meisten Inseln, da muss man irgendwas hinbringen, damit man überleben kann. Und so braucht man auch den Austausch zum Rest der Welt. Und sprachlich gesehen ist es natürlich, oder sind es natürlich dann zwei Dimensionen, die da entscheidend mit reinkommen, neben dem Chinesischen, aber auch noch natürlich das Englische. Das heißt, also da braucht man auch einen Anknüpfungspunkt oder hier, wenn wir in der Metapher bleiben, so ein Hafen, wo dann eben man an die anderen Sprachen andocken kann.
Ja, also du weißt, wir machen das China Hotpot als Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen, damit sie erfolgreich in China ihr Geschäft betreiben können. Glaubst du, dass deine Forschung im Bereich Medienlinguistik, insbesondere über WeChat, als Forschungsergebnis ist auch für die deutschen KMUs relevant? Und wenn ja, welche Empfehlungen hast du daraus für die deutschen Unternehmen, die in China tätigen sind?
Ja, also man kann vielleicht Allgemeines und Spezielles hier trennen. Allgemein glaube ich schon, dass es sich für die kleinen und mittelständischen Unternehmen lohnen kann, sich mein Buch dann näher anzuschauen, wenn man auf die einzelnen Feature-Verwendungen innerhalb von WeChat schaut. Das heißt also, wo sind die Präferenzen der deutschsprachigen, was machen die genau mit der App, wo sind sie am besten erreichbar? Und da muss man dann schauen, WeChat ist eine App, ohne die man in China überhaupt nicht auskommt. Das heißt, wenn man sich selber als kleines und mittelständisches Unternehmen aus Deutschland in China präsentieren will, dann sollte man sich ganz explizit verlegen auf die Pflege einer besonders durchgestylten Präsenz auf WeChat. Keiner in China, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, ja, natürlich ohne es empirisch überprüft zu haben, aber im Prinzip keiner in China schaut mehr auf eine Firmen-Homepage. Ja, die wollen hier eigentlich generell schauen auf den WeChat-Auftritt. Ob Events angekündigt sind, ob neuere Produkte gelauncht werden oder was man da macht. Wichtig ist, dass die WeChat-Seite schick aussieht. Das generiert Interesse und das sichert Sichtbarkeit. Nicht, wie wir das in Deutschland gewohnt sind, eine schicke, durchgestaltete Homepage. Alles ist sozusagen aufs mobile Rezipieren angelegt und dann auch aufs mobile Weiterleiten. Und genauso ist E-Mail eigentlich out. Ja, also man geht in den direkten Austausch eigentlich direkt über WeChat und diese zwischengeschaltete E-Mail, die man ja in der Berufswelt häufig hat, die fällt dann eigentlich fast weg. Auch für mich als Wissenschaftler. Das ist teils relativ komisch.
Das glaube ich. Und wie nutzt man E-Mail? Also wie nutzt man dann für Korrespondenz? Schreibt man dann relativ lange Anschreiben oder Austausch schreiben in WeChat stattdessen? Oder wie wird es da genutzt für das geschäftliche Belange?
Ja, das ist auch etwas, was ich als relativ neu empfinde. Ich brauche im Prinzip hier, weil ich ja die meisten Dokumente generiere mit dem Laptop, nicht mit dem Smartphone, ich brauche eine Desktop-Version von WeChat, die es im Internet auch herunterzuladen gibt. Die ist nicht so ganz benutzerfreundlich. Also man müsste oder man sollte sehr, sehr gut Chinesisch können, will man alle einzelnen Features benutzen, aber man kann dort vom Desktop dann aus Dateien direkt in den Chat hineinziehen per Drag and Drop mit der Maus. Und das ist dann relativ praktisch. Also das heißt, man generiert seine Dokumente wie sonst auch, verschickt die dann unmittelbar per Desktop WeChat und das wird parallel auf dem Handy synchronisiert. Also man muss sich da einmal anmelden, synchronisieren alle Daten, wie es das bei WhatsApp ja auch gibt, WhatsApp Web fürs Desktop. Und insgesamt ist die Kommunikation dann natürlich schon verknappter, weil wir mehr so eine Art Chat einfach vom Format her haben. Mhm. Das ist weniger formell und genügt eigentlich weniger solchen Höflichkeitsstandards, sondern es ist unmittelbarer. Ja, das ähnelt mehr einer Face-to-Face Kommunikation, sozusagen die unmittelbar und direkt ist und solche Höflichkeits zeremoniell Dinge, die man ja manchmal in interkulturellen Führern liest, wie man sich bei Geschäftsessen zu verhalten hat und so weiter, das ist hier sozusagen das ganz andere Ende des Spektrums.
Ja, man erwartet ja auch eine schnelle Reaktion im Geschäftsleben. Richtig. Und deswegen wählt man auch diese kurze Sprache dann. Ne?
Genau, schnelle Reaktion und im Prinzip, also was natürlich dann auch aus europäischer Sicht manchmal gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass dann natürlich die Trennung zwischen geschäftlichen Belangen und privaten Belangen so ein bisschen wie aufgehoben ist, was durchaus als Problem wahrgenommen werden kann, weil natürlich zu den, ich sage salopp, unmöglichsten Zeiten dann solche Anfragen kommen und das Handy blinkt. Das ist vielleicht auch eine Schwierigkeit, die deutschen Experts manchmal in ihren Kommentaren zu der Umfrage auch gesehen haben, dass man also keine gute Trennlinie mehr ziehen kann zwischen Geschäftlichem und Privatem und weil WeChat ja auch diesen Momente-Bereich hat, so eine Art wie Facebook, dass man auch sehr aufpassen muss, was man dort postet, weil das natürlich für die Geschäftskontakte dann sichtbar ist. Also muss man sich sehr genau überlegen, man kann nicht, wenn man geschäftlich WeChat nutzt, dann das direkt wie komplett privat nutzen in diesem anderen Segment, wo man eben Dinge über Postings mitteilt.
Wenn du in die Zukunft denkst, hast du nochmal Pläne in dem Bereich WeChat, quasi eine erneute Forschung zu machen, weil ich denke auch WeChat erneut sich auch sehr schnell mit neuen Funktionen und so weiter. Und hast du da auch vor?
Ja, also da muss man auf jeden Fall ein bisschen weiterschauen, seit ich das Buch veröffentlicht habe, sind tatsächlich einige neue Funktionen dazu gekommen. Aber was sozusagen der größere Schritt sein soll, soll mittelfristig so eine Art Datenbank sein, wie es das für WhatsApp zum Beispiel auch schon gibt oder für chinesische WeChat-Daten. Ich möchte eine Datenbank mittelfristig aufbauen, wo deutschsprachige WeChat-Daten, also Chats, gespendet werden können, um zu untersuchen anhand dieser gespendeten und dann anonymisierten Chats, wie ändert sich Kommunikation in dem Medium WeChat und was ist dort sozusagen Standard eigentlich. Ja, wir können das vermuten, dass es natürlich so ein bisschen ähnlich sein wird wie bei WhatsApp, eine Tendenz zu einer verschriftlichten Mündlichkeit, aber ohne das genau zu untersuchen, können wir es eben nicht wissen. Und da möchte ich eigentlich rantreten, auch an die deutschen Schulen in China und natürlich auch an die Firmen, weil Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich WeChat aktiv in Verwendung haben und hoffe da natürlich darauf, dass viel Daten gespendet werden.
Machst du da vielleicht Unterschiede oder Subthemen in geschäftliche Nutzung und private Nutzung in der Forschung?
Das müsste man da wahrscheinlich sicher machen. Aber dieses Forum, Daten spenden zu können, das ja erst noch entstehen muss, das soll maximal offen sein. Man müsste die Daten aber geeignet annotieren, was das auch für ein Kontext ist, in dem gechattet wird. Und ich kann mir vorstellen, dass aus dem geschäftlichen Bereich wahrscheinlich die Userinnen und User eher restriktiv mit Chatdaten umgehen, die geschäftliche Inhalte haben. Also ich vermute eher, dass diejenigen, die im privaten Bereich unterwegs sind, da eher freigiebiger sein dürften mit ihren Chats.
Ja, da bin ich echt gespannt auf dein nächstes WeChat-Forschungsprojekt. Und wir kommen auch langsam zu Ende unserer Sendungszeit. Ich habe am Ende noch ein paar persönliche Fragen an dich. Zum Beispiel, wir haben die ganze Zeit über WeChat gesprochen. Mich interessieren, wenn du deinen WeChat-Kontakt aufmachen würdest, wie viele chinesische Kontakte sind drin, wie sind dann eher die westlichen Kontakte in deiner Kontaktliste?
Ja, das habe ich jetzt nicht genau nachgezählt, aber ich habe relativ viele chinesische Kontakte, Kolleginnen und Kollegen sowieso vom Institut hier, aber auch von anderen Germanistiken in China, sodass ich Pi mal Daumen sagen würde, das ist nahezu 50-50, vielleicht 60-40 okay, in Richtung der westlichen Kontakte, weil da ist natürlich jetzt dann schwierig einzuschätzen oder zu klassifizieren, wie betrachte ich die Deutschsprachigen, die zum Beispiel schon 20 Jahre in China sind. Sind das eher schon sozusagen virtuelle Chinesinnen und Chinesen oder klassifiziert man die als Deutsche? Also da gibt es so eine Art Graubereich, ja, oder Überlappungsbereich. Und das hält sich aber ungefähr die Waage.
Ja, also das bestätigt auch deine Forschung als ein Sprachinsel. Da wirst du mal gut versorgt.
Ja, genau.
Ja, und du bist jetzt in China und erfolgreich und glücklich, sage ich mal so, weil du ja gewünscht hast, wieder zurückzukommen. Was vermisst du noch aus Deutschland?
Na, also zwischendurch sicherlich das Essen einerseits, aber momentan primär natürlich meine Familie, wo ich mir dann immer ein bisschen Sorgen mache mit der Pandemie, wie ergeht's denen gerade da. Mein Sohn steckt in der Abiturvorbereitung, deswegen war klar, dass jetzt die Familie erstmal noch nicht mitkommen konnte oder kann. Und das ist natürlich so das Primäre, was mir da manchmal ein bisschen Sorgen macht. Und ansonsten ist natürlich eigentlich ein bisschen das Essen oder manchmal die Verfügbarkeit von Zeitschriften oder Büchern, was natürlich dann hier einerseits für die Forschung, aber auch ganz privat so ein bisschen eine Herausforderung darstellt. Medial geht das eigentlich ganz gut. Über Internet kann man recht gut informiert bleiben, was also tagtäglich in Deutschland passiert. Ganz viel vermisse ich da nicht, aber punktuell immer mal wieder, was gewisse Süßigkeiten oder sonstige Dinge. Aber man muss dazu sagen, dass natürlich auch Peking ein Ort in China ist, wo man gerade auch mit Tipps von anderen Deutschsprachigen dann hier sehr gut eigentlich solche Sachen auch finden kann. Ja, also das ist nicht so, als dass man jetzt monatelang auf irgendwelche Schokoladen oder Gummibärchen oder sowas verzichten müsste. Die gibt es hier schon. Ja, also da muss man natürlich ein bisschen anderen Preis für zahlen als in Deutschland. Aber insgesamt werden auch solche Bedürfnisse hier eigentlich ganz gut befriedigt.
Ja, und bald ist ja Weihnachten. Wie konkret gefragt, was hast du am Heiligabend jetzt vor?
Ja, also ich werde sicherlich in einen Gottesdienst gehen von der deutschsprachigen Gemeinde in Peking und werde dann einige Pakete öffnen, die hier so langsam aber sicher sich einstellen, pünktlich ein bisschen den Austausch suchen mit meiner Familie natürlich online. Und ansonsten versuchen, einen relativ ruhigen Tag zu haben. An dem Tag habe ich auch keine Lehrveranstaltung, was ganz angenehm war. Denn in der Vergangenheit ist es, oder was angenehm ist, denn in der Vergangenheit habe ich auch Heiligabende gehabt, wo ich bis nachmittags noch Lehrveranstaltung hatte. Und das ist einer der wenigen Tage im akademischen Kalender, wo das natürlich so ein bisschen mental schwierig wird, dann 4 Stunden zu lehren und dann irgendwie zu einem Gottesdienst zu gehen, damit man auch so ein bisschen Brauchtum und Tradition pflegen kann. So habe ich also dann Zeit, mich darauf vorzubereiten, und das findet in der Aula der deutschen Schule statt, wird sicherlich ein recht feierlicher Rahmen. Aufgrund der Pandemiebedingungen gibt es da mehrere Gottesdienste, da musste man sich lange vorher anmelden. Und das ist aber soweit der Plan für den Heiligen Abend.
Ja, sehr schön. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Hast du vielleicht jemanden in deinem Umfeld, der vielleicht als Experte auch sich an diese Interview teilnehmen kann? Und wenn ja, wen hast du im Kopf?
So ganz spontan weiß ich da jetzt niemanden. Wer natürlich ein großer China-Kenner ist, der auch mit Blick auf die Liste, der schon Interviewten passen würde, wäre der an der Chongqing-Universität tätige frühere Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland, Wolfgang Röhr, der als Senior Research Fellow an der Tongji arbeitet und der aus seiner Zeit als Generalkonsul heraus natürlich einen tiefen Einblick geben könnte in chinesische oder deutsch-chinesische Spannungsfelder und der sich, glaube ich, auch um Recht und Politik jetzt in seinen Forschungen kümmert. Ich glaube, das wäre jemand, der da sehr interessant wäre für ein solches Gespräch.
Ja, das ist ein guter Tipp. Kennst du Herrn Röhr persönlich?
Ich kenne ihn auch persönlich, ja.
Ja, also das wäre super, wenn du da Kontakt herstellen kannst. Ich wusste nicht, dass der Herr Röhr noch in China ist. Interessant. Ja, danke für deinen Tipp. Ja, Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du musst jetzt wieder los, ne? Hektik wie immer in China. Mhm. Und wir sprechen uns bald wieder. Ich hoffe, dass es auch dir Spaß gemacht hat und wir telefonieren dann später.
Ja, danke sehr.
Also, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
Ja, danke. Ciao.